Heute zu Gast im Dental-Starter-Podcast der Gregor, angehender Mundkiefer-Gesichtschirurg. Und er hat in Wien Humanmedizin studiert und anschließend Zahnmedizin an der Uni Regensburg und ist aktuell im 10. Semester und macht in ein paar Monaten Staatsexamen. Hallo Gregor, herzlich willkommen im Dental-Starter-Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Einstiegsfrage.
Fühlst du dich mehr als Human- oder als Zahnmediziner?
Das ist eine sehr gute Frage. Zurzeit fühle ich mich tatsächlich noch mehr als Humanmediziner. Hat vielleicht einfach auch damit zu tun, dass ich da schon deutlich mehr Erfahrung habe als in der Zahnmedizin. In der Zahnmedizin fühle ich mich, als wäre ich gerade noch sehr am Anfang. Ich meine, bin ich ja auch, weil ich noch nicht fertig studiert habe, aber ich bin im letzten Semester und ich habe das Gefühl, dass ich noch sehr, sehr, sehr viel lernen muss. In der Humanmedizin hingegen habe ich ja auch schon fast 1,5 Jahre gearbeitet, 6 Jahre studiert, Doktorarbeit geschrieben und also zurzeit fühle ich mich mehr als Humanmediziner.
Okay, ja, das ist interessant. Führst du das darauf zurück, dass man vielleicht im Humanmedizinstudium irgendwie besser vorbereitet ist als jetzt im Zahnmedizinstudium gegen Ende?
Das würde ich gar nicht sagen. Also das ist einer der großen Unterschiede ja bei den beiden Studiengängen, dass man bei Zahnmedizin eigentlich schon ein ziemliches Rüstzeug hat für den Job und dann gleich loslegen kann. Gut, klar, man kann nicht alles, aber man kann die Basics. Aber bei Humanmedizin, als ich das erste Mal dann im Krankenhaus war, am ersten Tag, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin. Und das hat jetzt sicher auch nicht mit einer schlechten Ausbildung zu tun oder damit hat es sicher nichts zu tun. Ich glaube, es ist einfach so ausgelegt, das Studium, dass man von allem mal was gehört hat, aber die eigentliche praktische Ausbildung dann erst nach dem Studium beginnt. Und das ist ja bei Zahnmedizin ganz anders.
Wie war dein erster Tag damals nach dem Humanmedizinstudium? Wie ist das abgelaufen? Welche Abteilung und so?
Ich musste sehr früh aufstehen, weil ich 1,5 Stunden zur Arbeit fahren musste. Und es war tiefster Winter. Es war der, ich glaube, 6. Januar oder so, oder 7. Januar. Eiskalt und ich habe mir eingebildet, ich muss mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Es war wirklich furchtbar. Ich wäre fast 3-mal hingefallen, weil es so rutschig war. Und dann habe ich fast den Zug verpasst. War das doch sehr stressig, der erste Tag, schon der Beginn des ersten Arbeitstages. Und dann war es aber insofern gar nicht so schlimm, weil die Kollegen sehr nett waren alle, vor allem die jungen Kollegen, und gewusst haben, in welcher Situation man ist und dass man eigentlich wirklich keine Ahnung hat am Anfang.
Und in welcher Abteilung war das?
Das war Kardiologie.
Kardiologie, okay. Hast du dann gleich am offenen Herzen operiert oder?
Genau. Nein, natürlich war ich da auf der Station eingeteilt und musste Arztbriefe schreiben, also Entlassungsbriefe, wenn die Patienten nach Hause gehen und Anforderungen schreiben an andere Abteilungen, wenn irgendwelche Untersuchungen gemacht werden sollten. Und man hatte am Anfang da zu wenig klinische Erfahrung, dass man da wirklich routiniert schon anfangen kann. Aber wenn die Kollegen nett sind, dann lernt man sich da auch sehr schnell ein. Und das dauert ein paar Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kann man das auch. Dann wird das auch wirklich, diese Stationsarbeit wird dann relativ bald zur Routinearbeit und dann passt das auch. Aber der erste Arbeitstag war schon sehr stressig.
Wann warst du dann so das erste Mal am Patienten? Was waren da deine ersten Erfahrungen?
Ja, also auf der Abteilung hat man dann bald mal den ersten Nachtdienst gemacht. Wir hatten da keinen Welpenschutz oder so. Ich glaube nach 1,5 Wochen bin ich in der Notfallambulanz gesessen und musste mich dann um alle möglichen Patienten kümmern. Da hatte man natürlich auch Gott sei Dank noch Backup von einem Assistenzarzt, der in dem Fach tätig war, und auch von einem Oberarzt oder von einer Oberärztin. Aber da wurden wir ziemlich ins kalte Wasser geschossen. Das war nicht so geplant. Da gab es Personalmangel und eigentlich hätte man schon zumindest mal einen Monat auf der Abteilung verbringen sollen. Aber das ging halt nicht anders wegen Krankheit und also mein Kollege ist krank geworden. Und dann ging es halt gleich los.
Okay.
Und das war auch ein intensiver erster Nachtdienst.
Mhm. Wie viele Nachtdienste hattest du generell so in der Anfangszeit?
5. 5 im Monat.
Okay.
Ich muss sagen, dass wir da relativ Glück hatten, ich habe ja, das wissen die Zuhörer wahrscheinlich, in Österreich mein Humanmedizinstudium gemacht und dann direkt nachher auch angefangen mit der sogenannten Basisausbildung. Und kurz davor wurden die Arbeitszeitrichtlinien oder Gesetze von der EU umgesetzt in Österreich, sodass den Abteilungen auch hohe Strafen drohten, wenn sie das nicht umgesetzt haben. Und deswegen durften wir maximal 5 Nachtdienste im Monat machen, auch mit entsprechenden Ausgleichszeiten dann in der gleichen Woche, wenn 2 Nachtdienste gemacht wurden in einer Woche. Also das war sicher nicht mehr so anstrengend wie früher, aber 5 Nachtdienste sind immer noch sehr viel, finde ich, und gehen schon an die Substanz. Ich habe gedacht, dass man da als junger Mensch vielleicht das besser aushält, aber es gibt vielleicht auch Persönlichkeitstypen, die das besser aushalten, da bin ich auch überzeugt davon. Aber also ich kann nicht sagen, dass das spurlos an mir vorübergegangen ist.
Okay. Nachtdienst heißt 24-Stunden-Dienst, der klassische?
Ja, oder? 25, glaube ich, eigentlich waren es immer, weil man ja am nächsten Tag noch eine Stunde länger da ist, um die Ereignisse, die sich in der Nacht zugetragen haben, ja den nächsten Dienst übergibt.
Mhm.
Genau. Aber nach 25 Stunden war dann wirklich ab nach Hause. Mehr war nicht erlaubt. Das ging sogar so weit, dass Kollegen, die länger bleiben wollten, weil sie noch in einer anderen Abteilung in einer OP sich anschauen wollen, und dass die dann im OP angerufen wurden, dass sie doch nach Hause gehen sollen. Weil das wirklich nicht mehr erlaubt war.
Okay, und du hast dann unter anderem auch noch in der Onkologie, Unfallchirurgie gearbeitet oder Allgemeinchirurgie.
Genau.
Hast du auch in der MKG schon gearbeitet?
Genau, ein Monat. Das war dann so mein letzter Monat in diesem Krankenhaus. Durfte ich dann, das war so eine Art Abschiedsgeschenk. Und es war auch irgendwie ein Kollege auf der MKG im Vatermonat oder so. Durfte ich dann auf der MKG arbeiten und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Bei mir hat sich ja schon während des Studiums abgezeichnet, dass ich eigentlich MKG machen möchte.
Okay.
Dann hat sich aber das mit dem Zahnmedizinstudium nicht gleich ergeben. Somit habe ich dann einfach mal die Basisausbildung angefangen. Habe dann auch mir selbst gesagt, vielleicht gibt es doch noch ein Fach, das dir besser gefällt, das vielleicht etwas unkomplizierter zu erreichen ist und wo die Ausbildung auch nicht so lange dauert. Und habe diese Basisausbildung dann auch nochmal als Schnuppern gesehen in die verschiedensten Fächer. Es war dann aber so, dass ich eigentlich bei keinem Fach gesagt habe, das ist es, das muss es sein. Vor allem in der inneren Medizin habe ich mich nicht sehr wohl gefühlt. Bei den chirurgischen Fächern war es schon spannender, als ich dann dieses Abschiedsgeschenk bekommen habe auf der MPG, habe ich einfach nur mal bestätigt bekommen, dass es das sein muss. Und Gott sei Dank hat sich das dann auch mit dem Zweitstudium in Deutschland ergeben, wo ich auch sehr dankbar bin.
Okay, da ergeben sich gleich 2 interessante Fragen. So, warum war es für dich die MKG-Chirurgie und nicht ein anderes Fach? Und wieso wusstest du das schon so früh?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich das schon so früh wusste. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich sehr spät dran bin mit der Entscheidung. Ich habe, was auch nicht stimmt, weil viele Kollegen wissen wahrscheinlich bis zum Ende ihrer Ausbildung nicht, ob es wirklich das ist, was sie machen wollen. Und einige machen ja auch erstmal den Allgemeinmediziner nach dem Humanmedizinstudium, bevor sie sich dann nochmal in eine Fachrichtung vertiefen.
Okay, krass.
Aber bei mir war es so, dass ich im Studium, klar haben wir was von MKG gehört, aber das waren wirklich, vielleicht erinnere ich mich da falsch, aber es waren wahrscheinlich 1 oder 2 Vorlesungen, die wir hatten.
Okay.
Wurde definitiv nie irgendwie besonders abgeprüft oder so. Das heißt, die meisten Mediziner hatten eigentlich gar keine Ahnung, dass dieses Fach existiert.
Habe ich auch den Studiums. Eindruck irgendwie.
Ja.
Also von
und dann ist es halt das ist halt dann der Zahnarzt oder so.
Ja, ja.
Also da wird oftmals gar nicht unterschieden, auch von fertigen Humanmedizinern nicht. Und dann habe ich im praktischen Jahr ich mir gesagt, ja, wir haben 4 Monate innere, 4 Monate chirurgische Fächer und 4 Monate freie Fächer. Dann schaue ich mir in diesen freien Fächern eben mal die MKG-Chirurgie an und habe das mal nur für 2 Monate eingeteilt gehabt. Das war damals in Salzburg. Ja, eine sehr tolle Zeit auch. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, cool, schaue ich mir jetzt auch in Wien an, am AKH. Und ja, also ich war hellauf begeistert. Und dann war schon relativ klar, dass es in die Richtung gehen muss.
Okay, und wie kann jemanden, der so eine breite Palette studiert hat in der Humanmedizin, sich plötzlich so für diesen Mund, sag ich mal, für Zähne begeistern, nur für den Kiefer, wenn es im Grunde auch Organe wie das Herz gibt?
Also bei mir waren es vor allem die Tumor-OPs am Anfang, die mich sehr beeindruckt haben und die Ergebnisse nach einer Umstellungsosteotomie, also nach den Kieferoperationen aus kieferorthopädischen Gründen. Genau, das war das, was mich fasziniert hat. Also das sind ja teilweise andere Menschen, die dann danach...
Ja, wenn sich das Profil komplett verändert. Ja.
Und das fand ich besonders spannend. Und wenn man dann zum ersten Mal so eine OP sieht und wie das abläuft und da wird ein Unterkiefer wird geteilt und dann nach vorne gezogen und wieder fixiert mit Platten und im Oberkiefer wird der ganze Oberkiefer abgetrennt. Das ist ja auch, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist das ja auch ein Schock.
Ja, ja? War es für mich also definitiv das, auch.
Aber wenn man sieht und dann die Patienten sind nachher extrem geschwollen und dann nach ein paar Wochen schwillt das ab und dann sieht man, wow, das Ergebnis vorher, nachher und die Patienten sind auch voll auf zufrieden. Mhm. Dann das war das, was ich wirklich faszinierend fand.
Ja, viele, oder ich habe auch schon Humanmediziner gehört, die irgendwie meinten, boah, die MKG ist ganz schön brutal und ich konnte da echt nur zustimmen, weil es eben oft so ja ein ziemliches Gemetzel ist. Und wie muss man sein, wenn einem das gefällt? Was ist man für ein Mensch?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders abgehärtet bin, aber ja, Blut darf einem sicher nichts ausmachen. Und im besten Falle blutet es ja auch nicht so viel. Das sind ja eigentlich, ja, gut, bei den Tumor-OPs ganz viel bluten, bei den Umstellungsosteotomien. Im Oberkiefer blutet es viel, im Unterkiefer ist es ja meistens relativ unblutig, sage ich mal. Aber ja, man muss das schon aushalten können. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, was man lernen kann. Das ist so wie beim ersten Mal im CC-Kurs oder ich glaube, ihr sagt PrEP-Kurs in Deutschland. Da fallen ja auch teilweise Leute um. Ich glaube nicht, dass die dann alle ihr Studium beenden deswegen, sondern ja, man lernt damit umzugehen und ja. Aber jeder hat so seine sensiblen, oder nicht sensiblen Bereiche, aber jeder hat so seine Schwachstellen. Ich könnte zum Beispiel auch niemandem eine Spritze ins Auge geben. Mhm. Das machen aber Augenärzte relativ häufig. Ich könnte es mir nicht vorstellen.
Ja, wobei man ja schon auch gerade bei einer Orbiter-Bodenfraktur oder so natürlich schon auch sehr nah am Auge operiert oder
ja,
so.
Ja, aber da ist irgendwie der Bulbus intakt und ich muss da auch nichts reinspritzen. Also im besten Fall ist der Bulbus intakt. Also die Vorstellung, da eine Nadel reinzurammen, ja, aber könnte man wahrscheinlich auch alles lernen. Also nicht unmöglich. Es ist ja nichts Natürliches. Also Blut zu sehen ist ja wahrscheinlich in unserer DNA ziemlich tief drinnen verwurzelt, dass Blut nichts Normales ist und dass man da eher wegläuft oder sich in Sicherheit bringt.
Ja, wobei man da, denke ich, auch als klassischer Zahnarzt einfach gut damit umgehen muss.
Definitiv.
Das ist, denke ich, nichts, was ein Chirurg jetzt unterscheidet von einem Zahnarzt. Klar, ich meine, die Ausmaße sind schon nochmal um einiges höher, aber das sollte jetzt nicht der Punkt sein, der ihn da irgendwie abschreckt.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, also ist es dann das auch dieses Kieferorthopädische im Grunde auch, was dich interessiert, oder? An der MKG, wenn du meinst, dass sich vor allem die Umstellungsosteotomien...
Ja, vor allem. Also das war das, was mich begeistert hat am Anfang, aber es ist überhaupt das gesamte Spektrum. Ich könnte jetzt nicht sagen... das ist der einzige Grund, warum mich die MKG-Chirurgie interessiert. Das ist die Tumor-OPs, ja, die sind lang und anstrengend, aber ich finde das auch toll zu sehen, wenn die Anatomie dargestellt ist, so wie man es im Lehrbuch sieht. Es dauert halt ewig, aber ich find's faszinierend. Ja. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass die Oralchirurgie finde ich sehr spannend. Mhm. Im OP ist es halt anders. Da ist der Patient liegt vor dir, bewegt sich nicht. Man kann sich voll und ganz drauf konzentrieren. Man ist jetzt nicht, ja, man hat den Zeitdruck von der Anästhesie oder einfach allgemein vom organisatorischen Ablauf, aber man kann sich eigentlich wirklich gut Zeit nehmen, diese OP in Ordnung oder gut zu Ende zu bringen. Ja, in der Zahnmedizin gibt es dann doch teilweise limitierende Faktoren, wie die Anästhesie lässt nach, der Patient wird unruhig, bewegt sich, speichelt Zunge, alles Mögliche.
Ja.
Und ich finde, wenn ein Patient in Vollnarkose ist, dann hat man all diese Störfaktoren nicht. Das finde ich schon auch interessant.
Ja, ist echt ein interessanter Ansatz. Das habe ich auch schon tatsächlich öfters gehört in meinen OP-Wochen, dass das viele ganz, ganz angenehm finden. Wie ist es dann, wenn du machst jetzt in einem halben Jahr Examen, fängst dann in der MKG vermutlich
hoffentlich,
an. Ja. Aber dann ist natürlich Thema Schichten auch wieder ein Faktor. Wie gehst du da ran, gedanklich?
Du meinst Nachtdienste.
Nachtdienste,
ja.
Genau.
Klar. Ja, alles klar. Also nein, dass wir von der Nomenklatur gleich,
Dienste,
gleich auch sind. Ja, das wird dazugehören. Ich glaube nicht, dass ich gleich am Anfang Nachtdienste machen werde, weil es da doch fachliche Expertise braucht, was bei den gewissen Notfällen halt zu tun ist. Ich nehme an, es wird, egal wo man anfängt, wird man mit Stationsarbeit anfangen, das erste halbe Jahr, und dann hoffentlich möglichst viel Erfahrung sammeln.
Ja.
In unterschiedlichen Bereichen, aber für die Nachtdienste, ja, also ich bin eigentlich recht positiv, was diese Nachtdienste angehen wird, weil was mich oft gestresst hat in meinem vorherigen Berufsleben, in der inneren Medizin waren die, also zum Beispiel in der inneren Medizin, waren die Nachtdienste, wenn, ja, der Patient kann nicht mehr atmen oder hat eben Stechen in der Brust und so weiter. Und ja, das lernt man auch recht schnell, wie man damit umgeht. Aber oftmals war ich da fachlich noch nicht so weit, dass ich da alle Entscheidungen alleine treffen konnte. Aber dann teilweise auf mich alleine gestellt war, weil der Oberarzt im OP war oder wo auch immer.
Ja.
Also da fühle ich mich jetzt schon relativ gut drauf vorbereitet, einfach durch meine Arbeitserfahrung. Und ich glaube auch, dass ich im Zahnmedizinstudium schon genug oder zumindest ein gewisses Rüstzeug mitbekommen habe, was halt die kleinen Notfälle angeht. Also kleine Blutungen werden mich nicht aus der Ruhe bringen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das geht auch vielen Humanmedizinern so. Also was ich da auch mal gehört habe von einer, die Assistenz an der Kinderklinik gemacht hat, wenn du dann plötzlich an einem wirklich lebenserhaltenden Maßnahmen an einem Kind irgendwie treffen musst an deinem dritten Tag oder so, das ist natürlich was, was nochmal einfach ein anderes Kaliber irgendwie ist, als wenn man, so wie du, wie lange hast du jetzt insgesamt studiert?
Also 6 Jahre Humanmedizin, dann 1,5 Jahre gearbeitet, auch mit einer Unterbrechung, aber wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Ich habe dann hier schon angefangen zu studieren und dann unterbrochen, wieder gearbeitet und dann wieder angefangen zu studieren. Also 6 Jahre Humanmedizin und 3,5 Jahre, glaube ich, sind es dann, oder fast 4 Jahre Zahnmedizin,
ja, also
mit Staatsexamen.
Ja, 10 Jahre studiert, 10 Jahre Erfahrung gesammelt. Ich glaube, da geht man nochmal mit einer ganz anderen mentalen Stärke daran. Aber wie war das eigentlich für dich? Wie alt warst du dann, wo du nach Regensburg gekommen bist, ins erste Semester? Irgendwie?
Ich war, 25? Moment, das war 2017 im April, das heißt, ich war noch 26 Jahre alt. Und ja, das war natürlich eine interessante Erfahrung.
Wie war das dann für dich, mit den 18-Jährigen im TPK zu sitzen?
Das war tatsächlich interessant. Ich dachte auch am Anfang, dass es noch wen anderen gäbe, der auch Humanmedizin schon vorher gemacht hat. Die Kollegin war dann aber in dem Semester noch nicht da. Die kam dann Gott sei Dank im nächsten Semester und begleitet mich Gott sei Dank auch seither. Großartig. Und das war schon ungewohnt. Nochmal mit 18-Jährigen, teilweise 17 auch noch, im Kurssaal zu sitzen, nochmal von vorne anzufangen mit einem Studium. Nochmal das ganze Studentenleben von vorne eigentlich zu haben. War am Anfang alles ungewohnt, also ungewohnt nicht, war alles irgendwie neu?
Also ich habe jetzt auch schon von ein paar gehört, dass das Studium gerade am Anfang extrem belastend für sie war, weil man eben häufig im TPK recht getriezt wurde von den Assistenzärzten und so weiter. Kann einen das dann überhaupt noch schocken, wenn man schon an der Klinik am Patienten war?
Nein, also definitiv nicht. Mhm. Also es war sicher nicht unstressig, ja, einfach weil Zeitdruck da war, aber man nimmt sich die Kommentare der Assistenzärzte sicher nicht so zu Herzen wie jemand, der nach der Schule mit 17 dasteht und dem der Assistenzarzt halt sagt, ja, der 4-6 ist scheiße aufgewachsen, den kannst du gleich nochmal neu machen. Mhm. Da sind schon Tränen geflossen teilweise.
Ja.
Und das passiert einem natürlich nicht mehr in dem Alter.
Das glaube ich. Hattest du das Gefühl, dass sich die Assistenzärzte da auch irgendwie zurückgenommen haben dir gegenüber? Ich weiß nicht, hattest du einen Doktortitel auf deinem Kittel stehen? Wie war das?
Also ich glaube nicht, dass die Ärzte sich zurückgenommen haben, aber sie haben definitiv gemerkt, dass ich schon Erfahrung habe und ein bisschen gelassener bin als die gerade aus der Schule kommen und ja. Aber ich, also Sonderbehandlung würde ich jetzt nicht sagen. Wäre auch nicht fair und habe ich auch nie gewollt. Also das war mir klar, es gab schon hin und wieder Momente, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wo eine Sonderbehandlung angedeutet wurde, aber das war mir eigentlich eher unangenehm.
Mhm.
Ja, das will ich gar nicht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Jetzt hast du eigentlich den Direktvergleich vom Human- und vom Zahnmedizinstudium. Klar, du hast die humanmedizinischen Fächer natürlich nicht nochmal wiederholen müssen.
Mhm.
Das ist richtig, gell? In Regensburg konntest du sowas wie Anatomie und so überspringen. Aber jetzt im Direktvergleich, was war so das schönere Studium?
Schöneres Studium. Also, damit werde ich mich wahrscheinlich jetzt nicht beliebt machen. Aber zumindest, ich kann auch nur über die Humanmedizin in Wien sprechen. Also ich kann zum deutschen System jetzt gar nicht so viel sagen. Aber, also schön waren beide Studien. Da gibt es keinen Unterschied. Aber man hatte in Humanmedizin mehr Freizeit. Und das ist einfach Fakt, zumindest im Humanmedizinstudium in Wien. Theoretisch ist der Stundenplan sehr dicht, aber die Vorlesungen sind größtenteils freiwillig gewesen. Das heißt, man konnte sich auswählen, ob man vielleicht länger schläft und dann in die BIP geht und das alles selbst lernt. Und man hatte natürlich nicht dieses selbstständige Arbeiten am Patienten. Klar, man hat formuliert, man hat praktisches Jahr gemacht und das praktische Jahr war auch eine super Sache. Aber dieses selbstständige am Patienten arbeiten, selbstständig dafür verantwortlich sein, dass die Patienten überhaupt kommen, das Ganze zu organisieren, das gab es halt im Humanmedizinstudium nicht. Also da ist es halt so, dass das Darmmedizinstudium sicher praxisorientierter ist als das Humanmedizinstudium.
Mhm.
Weil klar, man unterstützt auf den Abteilungen, wo man arbeitet, man assistiert im OP, in der Humanmedizin im praktischen Jahr oder auch in den Formulaturen. Aber man ist nicht selbstständig dafür verantwortlich, dass die Patienten kommen oder dass die Patienten auch wiederkommen und so weiter. Also da muss man ja wirklich dahinter sein in der Zahnmedizin.
Ja, ich finde das auch echt krass. Also ein Kollege, der auch Doktorarbeit in meiner Abteilung schreibt, meinte auch, also Humanmediziner, meinte, man könnte theoretisch das Humanmedizinstudium wirklich ohne Patientenkontakt irgendwie bis zum PJ hinter sich bringen. Da war ich ehrlich gesagt schon geschockt.
Ja, da kann ich so vom Innersystem sagen, das geht sicher nicht, weil wir haben Formulaturen, Pflichtformulaturen, die wir machen müssen. Eine gewisse Anzahl an Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, 12 Wochen oder so, die für mich jetzt interessieren. Und dann, ja, bis zum praktischen Jahr. Also nein, das geht eigentlich nicht. Und da gibt es auch genug Praktika.
Aber würdest du trotzdem sagen, dass die Zahnmediziner vielleicht praxisorientierter beziehungsweise besser dadurch auch ausgebildet werden für den späteren Start ins Berufsleben als die Humanmediziner?
Ja, das schon. Mhm. Das schon. Das liegt halt auch, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es in der Humanmedizin ja echt viele verschiedene Fächer und Spezialisierungen gibt. Da müsste man das ganze Studium ja umkrempeln, sodass man sagt, in der Humanmedizin, man entscheidet sich nach dem, ich weiß es nicht, nach dem dritten Studienjahr, in welche Spezialrichtung man dann geht. also in welche Facharztausbildung. Aber so ist das Studium ja nicht aufgebaut. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass man sich nicht zu früh entscheiden muss. Ja, also das liegt einfach daran, dass Zahnmedizin eben diese praktische Ausbildung hat. Und bei Humanmedizin ist das Rüstzeug für alle anderen Facharztausbildungen, die ja dann nachher kommen.
Klar, klar. Es ist mehr irgendwo eine Grundlage, wo genau. Halt die Zahnmedizin schon sehr viel schneller ins Detail geht. Finde ich persönlich schon auch eine Sache, die uns irgendwo, ja, jetzt nicht besser ausbildet, aber irgendwie auch interessanter und eben praxisnäher. Aber warum, glaubst du, ist immer noch auch dieses Klischee da, dass die Humanmediziner die Zahnmediziner belächeln?
Das weiß ich ehrlich gesagt. Ja, oder vielleicht ist es teilweise der Neid. Vielleicht sind es teilweise Leute, die nach dem Studium draufkommen, oh, da habe ich mir aber ganz was Anstrengendes ausgesucht eigentlich. Mhm. Und alles, was ich in den Ärzteserien gesehen habe, ist vielleicht doch nicht so romantisch hier. Und dann eben dieser Neid auf die Zahnmediziner, die nach 5 Jahren eine fertige Ausbildung haben und dann anfangen können zu arbeiten, ohne Nachtdienste meistens. Also wenn sie jetzt nicht gerade an der Klinik sind. Und dann sich auch relativ schnell selbstständig machen können und nicht 5 Nachtdienste im Monat machen und in der Hierarchie halt mal ganz unten anfangen im Krankenhaus, wo es dann sicher mal 10 Jahre dauert, bis man mal ein gewisses Standing hat und bis man sagen kann, jetzt bin ich gesettelt und jetzt brauche ich mich eigentlich von niemandem mehr rechtfertigen und so weiter.
Ja, ich denke auch, dass es vielen erst im Humanmedizinstudium bewusst wird, hey, es gibt ja da noch diese Zahnmedizin und so schlecht ist es ja eigentlich wirklich nicht.
Ja.
Kennst du persönlich Leute, die schon während des Humanmedizinstudiums gewechselt sind auf Zahnmedizin? Ich kenne einen, der das gemacht hat und der wurde schon extrem oft auch darauf angesprochen, weil man das nicht so gewohnt ist.
Ich glaube, auch ein interessantes Phänomen, in Wien, als ich angefangen habe zu studieren, war es so, dass man Zahnmedizin anfangen konnte und dann nach dem 2. Jahr in die Humanmedizin wechseln konnte.
Okay.
Und es war einfacher, in die Zahnmedizin zu kommen, mit diesen Punkten beim damals noch EMS-Test, als in die Humanmedizin. Somit haben sich die Leute für beides eingeschrieben und wenn sie bei Humanmedizin nicht reingekommen sind, sind sie dann in die Zahnmedizin gegangen und mit dem Ziel, nach dem 2. Jahr zu wechseln. Die meisten, die ich kenne, sind dann aber bei Zahnmedizin geblieben. Mhm. Die haben gesagt, ich glaube, ich mache Zahnmedizin weiter und wechsle jetzt erst gar nicht in die Humanmedizin. Ja, aber so, dass jemand von Human auf Zahn, fällt mir jetzt akut keiner ein, ist aber sicher auch vorgekommen. Mhm. Aber Zahlen kenne ich da jetzt keine.
Okay. Ja, und die meisten, die so in die MKG gehen, würde ich sagen, die gehen den Weg eher andersrum als du jetzt. Also die studieren eben erst die Zahnmedizin, merken dann, sie wollen doch noch Humanmedizin studieren. Wie würdest du es jetzt machen, wenn du den Weg noch ein zweites Mal gehen könntest?
Ich glaube, ich würde es genauso nochmal machen. Mhm. Also vor allem auch mein 18-jähriges Ich. Ich glaube nicht, dass ich da den Weitblick gehabt hätte. Und ich wüsste auch gar nicht, woher man mit 18 schon wissen sollte, dass man unbedingt in die MKG gehen
muss. Ja, stimmt.
Außer es kommt jetzt Druck von außen. Oder irgendwie man... Also ich kann mir das ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen, wie man mit 18 schon diese Entscheidung treffen kann. Ich bin mir sicher, dass das immer erst im Laufe eines Studiums sich entwickelt. Vor allem, wenn man noch nie in einer MKG-chirurgischen Abteilung gearbeitet hat.
Ja, ich glaube auch, das ist ein Beruf, der aus dem Prozess heraus irgendwie entsteht. Das ist mir auch schon irgendwie in den Kopf gekommen.
Also viele haben natürlich von vielleicht einen zahnmedizinischen Background, die das dann machen. Aber ja, also ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich schon mit 18 Jahren oder wann auch immer er mit dem ersten Studium beginnen würde, tatsächlich dann schon weiß.
Ein Thema, was mich noch interessieren würde, meinem Gefühl nach ist die MKG irgendwie dominiert von Männern. Was sagst du dazu und was ist da deine Erfahrung?
Das ist sicher auch wieder naturgegeben, wenn man das so sagen darf. Es ist sicher kein frauenfreundlicher Beruf, weil es einfach eine sehr lange Ausbildung ist. Und ich denke mal, wenn man irgendwann mal eine Familie gründen will, dann zu sagen, jetzt mal 10 Jahre Ausbildung, wo man wahrscheinlich eher mal wenig bis gar nicht verdient. Und dann nochmal die sehr stressige Assistenzarztzeit dran zu hängen. Und danach wird es auch nicht viel entspannter. Also ich denke, das liegt eher daran. Also Frauenfeindlichkeit hätte ich jetzt zum Beispiel eigentlich noch nirgends erlebt aus den Abteilungen. Es gibt zum Beispiel Fächer wie die Unfallchirurgie oder die Orthopädie, wo man sagt, ja, wenn du da jetzt eine kleine zierliche Frau bist, ja, die halt so ein Bein nicht halten kann, wenn du da irgendwas reinhämmerst, irgendeinen Nagel oder so. Das gibt einfach irgendwie physische Limitationen, sage ich.
Ja.
Aber das ist ja bei der MPG-Chirurgie überhaupt nicht. Du hast ein filigranes OP-Gebiet, wo es meistens sogar besser ist, wenn dann nicht jetzt der Riese steht mit den Riesenpranken, weil es müssen ja 2 bis 3 Operateure da stehen.
Ja.
Also da gibt es vom physischen her überhaupt keine Einschränkungen für Frauen. Und ich glaube wirklich, dass es einfach nur die Länge der Ausbildung ist, die viele Frauen abschreckt.
Okay. Wenn du sagst, du glaubst, auch nach der Klinikphase wird es nicht wirklich entspannter, auch in so einer MKG-Praxis draußen, meinst du nicht, dass es ähnlich ist wie eine Zahnarztpraxis im Endeffekt?
Ja, gut. Also da ist man dann natürlich sein eigener Herr und kann sich das so stressig oder unstressig gestalten, wie man möchte. Aber auch da, das ist dann, denke ich, ein anderer Stress. Das ist dann der unternehmerische Stress, der dann vielleicht kommt.
Klar, ja. Den natürlich auch.
Weil das klingt natürlich alles sehr verlockend, ja, und dann ist man sein eigener Chef und so. Und davon träumt eh jeder, denke ich mal. Aber ich glaube, das ist dann ein anderer Stress, der dann kommt, wenn die Angestellten krank sind, wenn Patienten nicht kommen, etc. Oder wenn es dann wirklich mal irgendwas schief läuft und dann steht nicht das Krankenhaus hinter einem mit der Rechtsabteilung oder mit all den Ressourcen, sondern man ist halt selber dafür verantwortlich. Oder auch, dass man sich irgendeinen Ersatz beschafft für die Assistenten oder Assistentinnen.
Das sind sicher alles Fragen, die uns irgendwann mal beschäftigen werden, ob als Zahnarzt oder MKGler. Eine Frage hätte ich noch, die mich interessieren würde, weil die MKG natürlich auch immer digitaler irgendwo wird. Was sind jetzt für dich als angehender MKGler da irgendwelche Visionen, die du vielleicht hast, jetzt gerade was 3D-Druck betrifft oder so?
Klar, also das ist natürlich ein Riesenthema. Der 3D-Druck, das fasziniert mich natürlich auch selbst und ich habe auch selber einen 3D-Drucker zu Hause.
Das weiß ich sogar, stimmt.
Ja.
Deswegen kam ich auch auf die Frage.
Sehr gut. Ist natürlich ein spannendes Feld und wird sicher auch noch alles Routine werden, denke ich. Momentan ist es teilweise noch sehr teuer. Also man muss ja auch unterscheiden, was man macht. Druckt man sich zum Beispiel bei einer komplexen Fraktur oder bei einem Tumor den ganzen Knochen aus oder nur den Kieferknochen zum Beispiel? Und damit man das dann vorher besser planen kann. Oder aber man kriegt zum Beispiel vorgefräste oder auch 3D-gedruckte Platten, die man dann als Implantate zum Beispiel also patientenspezifische Orbiterbodenplatten könnte man produzieren. Die sind aber sehr, sehr teuer. Also das wird wirklich nur bei ganz komplexen Fällen angewendet. Kosten Tausende Euro. Und da wird im Normalfall immer auf diese Routine, also auf die vorgefertigten Platten zurückgegriffen, was ich weiß. Also das ist die absolute Ausnahme, dass da mal ein patientenspezifisches Implantat gedruckt wird, weil es eben so teuer ist. Die Zukunft wird hoffentlich so aussehen, dass dann jede Abteilung oder vielleicht jedes Krankenhaus, muss ja nicht jede Abteilung für sich sein, so einen 3D-Drucker hat und dann, wer weiß, der Patient kommt, wird gescannt, also mit dem CT, und dann wird schon das Implantat in Auftrag gegeben und eine Stunde später ist es hoffentlich fertig.
Ja, das wäre natürlich.
Und dann kann man zu operieren beginnen.
Ja, ich denke, dass sich da sowohl auf der reinen Zahnmedizinseite als auch in der MKG extrem viel tun wird.
Definitiv.
Und dass sich da natürlich die Kliniken auch nochmal anpassen müssen, vielleicht auch in ihrer Ausbildung. Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt.
Es muss halt leistbarer werden.
Ja,
aber das wird wahrscheinlich mit der weiteren Verbreitung wird es auch leistbarer werden. Und ich denke überhaupt, dass wahrscheinlich viele von uns in Zukunft auch im Haushalt einen 3D-Drucker haben werden. Weil dann muss man eben nicht mehr zum IKEA fahren und sich die Schraube holen, die kaputt gegangen ist, sondern man lädt sich die Datei runter und hat 20 Minuten später die neue Schraube gedruckt zu Hause.
Ja. Klingt zukunftsträchtig auf jeden Fall. Ja. Wie ist es eigentlich in der MKG, was mir auch noch einfällt, sprich Digitalisierung, mit Roboter-OPs? Das ist natürlich in der Urologie, glaube ich, vor allem schon Thema.
Ja, genau.
Wie ist das in der MKG?
Ich habe davon noch nicht viel gehört, außer dass ich glaube, auf der HNO-Abteilung in Österreich das, glaube ich, gerade ausprobiert bezüglich Mund-Boden-Karzinom.
Okay.
Weil diese Roboterarme ja auch einen gewissen Umfang haben, ist da im Mund zurzeit, glaube ich, das ist noch nicht so gut möglich. Aber für den Mundboden funktioniert es anscheinend. Ich habe damit aber noch sehr wenig Berührungspunkte gehabt. Also in der Urologie, in der Gynäkologie habe ich diesen Roboter mal gesehen. Ja, wird aber auch kontrovers diskutiert, weil man muss auch sehr gut mit diesen Robotern umgehen können. Ja, und wenn man, nur weil man konventionell operieren kann, heißt nicht, dass man mit diesen Robotern umgehen kann.
Mhm.
Und da gab es auch schon Studien, dass bei gewissen OPs die Komplikationsraten teilweise sogar höher mit diesen Robotern sind.
Ja,
also das ist natürlich alles, was neu ist, muss man sich erst dran gewöhnen. Aber ja, wenn diese Roboterarme mal kleiner werden, dann ist es sicher vorstellbar. Wer weiß, was uns dann noch erwartet in der Zukunft.
Ja, definitiv.
Die Idee dahinter wäre, dass jetzt der Spezialchirurg für diesen Tumor, der ganz nah, keine Ahnung, am Sehnerv sitzt, sagen wir jetzt mal, als Beispiel, der sitzt in Paris und kann dann den Patienten operieren, der hier in Regensburg zum Beispiel liegt.
Okay.
Also das wäre ja theoretisch eigentlich
Fern-OP sozusagen.
Ja, genau.
Ach, okay, davon habe ich jetzt noch nichts gehört, aber extrem spannend. Danke dann auf jeden Fall fürs Gespräch und
danke
viel
auch.
Glück schon mal fürs Examen und natürlich dann auch für die Zeit an der Klinik.
Vielen Dank. Das war eine gelungene Ablenkung.
Sehr schön.
Vom Lernen.
So soll es sein. Sollte euch die Folge gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie teilt und auch den Kanal abonniert auf Spotify und auf iTunes und mir auch gerne Feedback gebt, ganz fleißig. Ein paar haben das eh schon gemacht, hat mich extrem gefreut und schreibt mir gerne an dentalstarter@web.de per Mail oder aber auch gerne über meinen Instagram-Account dentalstarter.podcast.